Ja, ich bete einfach vorher nochmal. Herr Jesus Christus, danke, dass wir hier zusammenkommen dürfen. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du dich um uns kümmerst. Und wir laden dich ein, dass du heute zu unseren Herzen sprichst, dass du zu unseren Herzen kommst, dass du in unseren Herzen Veränderung schaffst, Herr. Ob das jetzt über unseren Verstand geht und Dinge plötzlich ganz neu uns bewusst werden und dann ins Herz sinken, oder ob du direkt an unserem Herzen wirkst. Wir bitten dich, dass du kommst und dass du uns neu machst, Herr. Dass wir das Alte, Falsche ablegen und dass wir das Neue, Lebendige, Wahre, Echte, dass wir das annehmen. Herr, gib du uns die Gnade, heute Dinge, die in unserem Herzen falsch sind und die dir widerstehen, offensiv anzugehen. Nicht zu bewahren und nicht zu widerstehen und zu widerstreben, sondern uns dir hinzugeben. Amen. Gut, ich habe heute Gott mitgebracht. Ich hoffe, das kann man von hinten aus halbwegs sehen. Kann man das von hinten erkennen? Ja? Das ist unglaublich praktisch. Ihr ahnt das nicht, ja? Wenn ich irgendwie in irgendeiner Art und Weise was brauche, dann habe ich diese wunderschöne klassische Öllampe. Die steht normalerweise bei mir zu Hause. Ich brauche was, ich rubbel dran und ich bekomme es. Ist genial. Wenn ich krank bin, Öllampe, dran reiben, ich werde gesund. Wenn ich Schutz brauche, diese Lampe, ein bisschen dran reiben, und dann umgibt mich etwas wie ein farbiges Kraftfeld, ganz dicht über der Haut, und nichts kann mir mal mehr etwas tun. Es perlt an mir ab. Wenn ich die Zukunft wissen will, da ist sie nicht ganz so zuverlässig, aber sie funktioniert trotzdem ähnlich. Ich reibe dran und dann sagt Gott mir, der da drin wohnt, wie es weitergeht. Es ist etwas anders, wenn ich in materieller Not bin. In materieller Not muss ich beispielsweise einen 5-Euro-Schein klein falten und reinstecken. Und dann werde ich in den nächsten Tagen gesegnet. Es funktioniert also abhängig von dem, was man braucht, etwas anders. Ich hoffe, es geht Gott gut da drin und er fühlt sich wohl. Ab und zu reibe ich einfach nur dran, um mich mit ihm zu unterhalten. Der eine oder andere findet das lustig oder findet das auch lächerlich. Ja, wie kann der sich da vorne hinstellen und so einen Quark behaupten? Hat das wirklich überhaupt nichts mit unserem Leben zu tun? Ja, das ist die Frage. Es ist natürlich ein Bild, eine Metapher. Außerdem hat mir meine Öllampe gefallen. Aber wie ist das denn tatsächlich in unserem Leben? Ich lese mal ein paar Bibelstellen, die ich in den letzten Jahren so in der einen oder anderen Predigt gehört habe. Markus 11, 24. Ich sage euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch zuteil werden. Also wenn ihr was braucht, bittet, glaubt und dann bekommt ihr das. Wenn ihr krank seid, er selbst hat an seinem Leib unsere Sünden an das Holz hinaufgetragen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. 1. Petrus 2, 24 oder Sprüche 4, 22. Die Worte, die sind Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leib. Schutz. Wer unter dem Schatten des Höchsten sitzt und unter dem Schirm des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Oder die Waffenrüstung im Epheserbrief. Zukunft. Rufe mich an, Jeremia 33, Vers 3, dann will ich dir antworten und will dir kundtun große und wunderbare Dinge, von denen du nichts weißt. Schließlich der Klassiker, in unzähligen Kollektenreden bereits gehört, gebt und dann wird euch gegeben. Ein volles, ein gedrücktes, ein gerütteltes, ein überfließendes Maß wird euch in den Schoß gegeben oder gegossen. Predigten dieser Art, hat jemand von euch schon mal gehört, so Predigten, die auf diesen Wahrheiten fußen? Ich möchte mich darüber nicht lustig machen. Die basieren auf wahren und tollen Bibelworten. Aber die Frage ist, wie wir mit diesen Bibelworten umgehen, wie wir damit umgehen. Die Frage ist, suchen wir Gott um diesen Segen zu empfangen, um gesund zu sein, um Schutz zu bekommen, um die Zukunft zu wissen, um in Sicherheit zu sein oder aus anderen Gründen. Ich bin in einer Zeit groß geworden, in der Computer gerade so aufkamen. Da hieß es EVA. Hat jetzt nichts mit Ehe- und Familienarbeit zu tun, auch nicht mit Adam und Eva, sondern das war das Prinzip, die Zentraleinheit eines Computers arbeitet nach EVA, das heißt Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Manchmal behandeln wir Gott genauso. Wir machen die richtige Eingabe, Gott verarbeitet und er gibt die richtige Ausgabe. In diesen Automaten kippen wir oben Gebet rein und dann kommt unten die Erhörung raus. Das heißt, ist das, was wir da erfahren, ist das unser Ziel oder ist das ein Nebenprodukt unserer Beziehung zu Gott? Ist das einfach so, dass wir mit Gott eine Beziehung haben, eine enge, lebende, lebhafte Beziehung und das, was hier beschrieben ist in diesen tollen biblischen Wahrheiten, das ist das Nebenprodukt davon. Ich bin ja immer wieder verblüfft, dass Gott sich auf solche Dinge einlässt. Es gibt Leute, die leben davon, die leben im Glauben und die leben davon, dass sie so lange etwas glauben und bekennen, bis Gott ihnen das gibt. Das funktioniert. Ja? Kennt ihr ein paar? So. Warum? Warum macht Gott das? Warum lässt Gott sich auf dieses Niveau runter? Aus Liebe, ja. Gott liebt uns derartig, dass er, auch wenn wir mit absolut miesen Motiven kommen und irgendwas gerne von ihm hätten, dass er darauf eingeht und darauf hört. Da das immer ganz gut ist, mal zwischendurch die Bibel aufzuschlagen, habe ich ein Beispiel dafür gefunden. Auch damit ihr ein bisschen entspannen könnt zwischendurch und einfach mal zuhört. Es gab einen König im alten Israel, der hieß Ahab. Und er hatte eine Frau, die hieß Isabel. Schon mal was gehört von denen? Ja, das ist so der Klassiker. Ahab war also ein eher unguter König. Er hat das Volk Israel, das Volk Gottes dazu verführt, Götzen anzubeten und sich von Gott abzuwenden. Und eines Tages, da ging Ahab so auf seinem Dach spazieren oder im Obergeschoss und sah raus und sah, da draußen ist ein Weinberg. Der ist so schön, der ist so toll, den möchte ich gerne. Das Dumme war, er gehörte einem anderen. Und er hat sich gegrämt und hat gelitten, wie das so ist, wenn wir unsere Spielzeuge nicht kriegen. Und hat gesagt, dass dieser Weinberg, hat er nicht mehr gegessen. Und irgendwann hat die Isabel gesagt, Mensch, was ist denn? Was hast du denn? Und er hat gesagt, da draußen ist dieser Weinberg. Ne? Und der will ihn mir nicht verkaufen. Er hat gesagt, das ist von Gott, sein Erbteil, und den wird er seinem Kind vererben und den gibt er mir nicht. Und hat Isabel gesagt, ach Ahab, Mensch, wenn das das ist, das kriegen wir hin. Gib mir mal deinen Ring da, den mit dem Siegel, mit der amtlichen Vollmacht, und dann lass mich einfach machen. Und ein bisschen später kam sie wieder und hat gesagt, du guck mal da raus, weißt du, wem der Weinberg gehört? Ist deiner. Und dann ging es dem Ahab wieder gut. Ja? Der Naboth war inzwischen beim Herrn, vermute ich. Das war das Niveau, auf dem Isabel und Ahab gelebt haben. Die Leiter, die Könige des Volkes Gottes. Okay? Gott hat das nicht gefallen. Gott spricht zu Elia und sagt, Elia, geh da mal hin und erzähl dem, was ich davon halte. Und Elia kommt zu diesem Ahab und Isabel und sagt, ich bringe Unheil über dich. Ich vertilge dich mit all deinen Nachkommen. Was von Ahab männlich ist, wird bis auf den letzten Mann ausgerottet. Ich mache dein Haus wie das Haus Jerobeams. Über Isabel hat der Herr geredet, sagt dann Elia, und hat gesagt, die Hunde sollen Isabel fressen an der Mauer Jezreels. Was von Ahab in der Stadt stirbt, sollen die Hunde fressen. Wer auf dem Feld stirbt, den sollen die Vögel fressen. Es war niemand, sagt das Wort Gottes, der sich so verkauft hätte, Unrecht zu tun vor dem Herrn wie Ahab, den seine Frau Isabel verführte. Und er versündigte sich dadurch über die Maßen, dass er den Götzen nachwandelte, ganz wie die Amoriter getan hatten, die der Herr vor Israel vertrieben hatte. Also das war der geistliche Zustand von den beiden und das war Gottes Ratschluss. Ich werde dafür sorgen, dass ihr noch nicht mal begraben werdet, sondern die Hunde werden euch fressen. Als aber Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider und legte ein härenes Tuch um seinen Leib und fastete und schlief darin und ging bedrückt einher. Das heißt, Ahab hat das sehr ernst genommen und er hat sich verändert aus Angst vor Strafe. Da steht nirgends, dass er das eingesehen hätte. Und das Wort des Herrn kam zu Elia: Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir gedemütigt hat? Weil er sich vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht kommen lassen zu seinen Lebzeiten, aber zu seines Sohnes Lebzeiten. Ja? Ich meine, da ist dieser Ahab, der völlig daneben ist, geistlich gesehen. Und dann sagt Gott, das wird Folgen haben. Und dann sagt Ahab, und zerreißt seine Kleidung, das war ein Ausdruck für Trauer und Schmerz und Umkehr. Und Gott sagt, hast du das gesehen, zu seinem Propheten? Ich glaube, der Prophet wäre froh gewesen, den König endlich los zu sein. Aber Gott sagt, hast du das gesehen? Ist das nicht toll? Guck mal, da ist doch noch ein ganz kleines bisschen. Das ist die Qualität von Liebe, die Gott mitbringt. Selbst bei den verdorbensten Menschen, der erste Anflug von, jawohl, es tut mir leid oder es tut mir leid, weil ich Angst vor der Strafe habe, bringt ihn dazu zu sagen, ich hab's mir anders überlegt. Gut, da könnte man jetzt theologisch ziemlich viel drüber sagen, über Gott verändert sich nicht und so, aber auf jeden Fall, das Gericht kommt jetzt doch nicht. Das ist die Qualität von Liebe. Und dieser liebende Gott, wenn wir kommen und sagen, wir möchten jetzt eigentlich dich nicht kennenlernen, wir möchten dich nicht, aber wir wollen was von dir haben, der sagt mit der gleichen Liebe und ohne Bitterkeit, jawohl, ich segne dich. Das ist das Herz Gottes. Diejenigen unter euch, die Eltern sind. Stellt euch mal vor, eure Kinder kommen mit schöner Regelmäßigkeit nur vorbei, um die Dreckwäsche abzugeben, was zu essen zu kriegen, Taschengeld zu kriegen oder sonstige Mittel und ansonsten möglichst wenig mit euch zu reden. Könnt ihr das euch vorstellen? Ihr würdet eure Kinder wahrscheinlich versorgen, aber ohne große Begeisterung. Und Gott macht all diese Dinge, weil er die Menschen liebt, ohne Bitterkeit. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum Gott das tut, was er gesagt hat. Letztendlich funktioniert, in Anführungszeichen, das ist ja tatsächlich so, dass diese geistlichen Wahrheiten, du bittest, du glaubst und du empfängst, oder du bekennst, dass du geheilt bist und dann wirst du irgendwann geheilt, die funktionieren, unabhängig von Gott. Es gibt einen zweiten Grund dafür. Und der steht in Psalm 138 im Vers 2. Da steht bei den meisten, du hast dein Wort und deinen Namen groß gemacht über alles. Das liegt daran, dass Luther nicht geglaubt hat, was er da gelesen hat. Und andere Übersetzer auch nicht. Denn Gott sagt hier, der Psalmist sagt zu Gott, du hast dein Wort groß gemacht über deinen Namen. Gott steht zu seinen Verheißungen. Ja? Egal, ob irgendjemand kommt und sagt, diese Verheißung hier nehme ich in Anspruch. Oder ob jemand kommt und sagt, Herr, ich habe dich so lieb, ich liebe dich. Und ich habe hier diese Not. Und Herr, du hast doch gesagt, dass, ja, egal mit welcher Herzenshaltung jemand kommt, wenn jemand mit seinen Verheißungen zu Gott kommt, dann stellt sich Gott dazu. Aber diese Erkenntnis, welche Vollmacht wir in Christus haben, was wir in Christus sind, die ist wirklich spektakulär. Okay, ich muss nochmal deutlicher sagen, diese tollen Wahrheiten, natürlich beten wir für Heilung. Natürlich, wenn es jemand schlecht geht, wenn jemand materielle Not hat, wenn jemand Schutz braucht, wenn es jemand in Beziehungen schlecht geht, natürlich sind wir dafür da, dafür zu beten und das mitzutragen. Und natürlich gehen wir da auch zu Gott und möchten Hilfe. Aber die Frage ist die Herzenseinstellung, mit der wir das machen. Denn es gibt zwei grundsätzliche Probleme, wenn Gott für uns wie dieser Lampengeist ist. Wenn Gott für uns ein Automat ist. Das erste Problem ist, was passiert, wenn Gott nicht hört? Wenn du mit einer Theologie geködert wurdest, die sagt, Gott segne dich, dann bist du unter Verdammnis, wenn Gott dich mal nicht segnet. Du bist in einer ganz schlimmen Lage, wenn jemand dir gesagt hat, Gott heilt und es steht nur an deinem Glauben, ob du gesund wirst, wenn du dann nicht gesund wirst. Ja? Du bist in der ziemlich großen Gefahr, abzufallen. Wenn du deinen letzten Euro in die Lampe steckst und es kommt gar nichts raus, was passiert dann? Enttäuschung. Ja, Enttäuschung. Man wendet sich ab von Gott. Ich kenne einen, der hatte eine recht gute Beziehung zu Gott und ist dann tagelang in der kleinen Kapelle rumgelegen, auf dem Bauch und hat gebetet. Und es ist nichts passiert und dann hat er versucht, sich umzubringen. Weil er gespürt hat, dass in seiner Gottesbeziehung irgendwas vollkommen falsch ist und weil er dann Gott insgesamt angezweifelt hat. Das kann da rauskommen. Also, wir sind in ziemlicher Gefahr, wenn wir Gott vor allen Dingen suchen, weil. Der zweite Grund ist, wir verpassen das Beste. Vollkommen klar. Wenn wir Gott nur suchen, weil wir irgendwas von ihm wollen, dann verpassen wir das, wofür wir geschaffen sind. Wir verpassen, Gott anzubeten, Gott zu erkennen, in diese Beziehung reinzukommen, festzustellen, es ist, selbst wenn man frisch verheiratet ist, schöner als mit dem Ehepartner. Wir sind dafür geschaffen, ihn zu erkennen und sein Gegenüber zu sein. Okay, diese Sache mit dem Lampengeist ist also falsch, Gott so zu behandeln. Jetzt die Frage, wie werden wir das Ding los? Es gibt verschiedene Schritte. Als erstes müssen wir mal sehen, dass das falsch ist, weil das basiert ja auf echten Predigten, die in der besten Absicht gehalten wurden, ja, diese Einstellung zu Gott. Also als erstes müssen wir mal sehen, dass dahinter noch mehr kommt. Dass diese ganzen tollen Sachen, Segen, Freude, Frieden, Wohlstand, dass das alles ein Nebenprodukt ist, aber wir müssen dem nachjagen, dass es da mehr gibt. Das zweite Problem ist, ich will diese Lampe loswerden. Und dann stelle ich fest, eigentlich will ich gar nicht. Ich liebe diese Lampe. Warum? Wenn ich so eine Beziehung zu Gott habe, wie sie diese Lampe symbolisiert, dann habe ich die Kontrolle. Ich bin der, der in meinem Leben auf dem Thron sitzt. Ich bin derjenige, der Sicherheit hat darin, zu tun, was er für richtig hält. Ein alter Rabbi hat mal gesagt, wenn Gott im Leben Gott ist, dann hat der Mensch gar nichts zu suchen auf dem Thron. Wenn der Mensch hat einen Götzen, der Mensch ist auf dem Thron. Der Mensch hat die Kontrolle. Deswegen liebt der Mensch seine Götzen. Der hatte auch Ahnung vom Leben. Das heißt, der erste Schritt ist, ich muss sehen, es gibt mehr in der Beziehung zu Gott. Und der zweite Schritt ist, ich muss diese Lampe tatsächlich loswerden wollen. Ich muss zu einem Punkt kommen, dass ich dieses falsche Bild Gottes, dieses falsche Verhältnis zu Gott zerstören will. Ist natürlich ein Risiko, sich ganz auf Gott zu werfen. So, was habe ich jetzt für Möglichkeiten, so eine Lampe loszuwerden? Ich kann sie einmal einfach ignorieren. Ja? Ich stelle sie dahin. Ist sie davon weg? Nicht wirklich, nein. Das ist das Bild. Im übertragenen Sinne, wenn ich diese falschen Vorgehensweisen, diese falschen Verhaltensweisen zu Gott als Grundlage habe, dann gehen die nicht einfach von selber weg. Wenn man beschließt, okay, jetzt will ich eine tiefe Beziehung zu Gott haben, das nächste Mal, wenn irgendwas kommt, wird man sich wieder genauso verhalten. Verhaltensänderungen sind was ziemlich Schwieriges. Gut. Also, dieses Ding so loszuwerden, ist gar nicht so einfach. Vielleicht funktioniert's ja, wenn ich das wegwerfe, ja? Ihr in der ersten Reihe, im Mittelblock, ihr seht so aus, als könntet ihr gut fangen, okay? Entschuldigung. Ich habe zu Hause geübt, wie wild. Es sieht so aus, als wäre ich unsichtbar an diese Lampe gebunden. Und das ist auch im Geistlichen so. Wenn ich diese falschen Dinge habe, wenn ich auf meinem Thron selber sitze, dann bindet mich das geistlich. Wenn ihr den Zauberer in der Apostelgeschichte durchliest, der Mann, der war in unsichtbaren Stricken an seine alte Verhaltensweise gebunden. Ja, der hat gesagt, ich will Gott nachfolgen, aber davon war er nicht automatisch frei. Gut, also, ignorieren funktioniert nicht, wegwerfen funktioniert auch nicht. Was mache ich dann damit? Bitte? Flohmarkt. Das ist eine super Idee, aber stell dir mal vor, du willst jemand anders mit sowas belasten. Kaputt hauen. Sehr gut, kaputt hauen. Was brauche ich dafür, um sowas kaputt zu hauen? Hammer? Hammer wäre eine Möglichkeit. Das Ding, ja, was widerstandsfähig ist. Ich brauche was Hartes. Und deswegen habe ich diesen Stein hier mitgebracht. Ja? Gut. Okay. Ja? Was fehlt? Kraft? Was noch? Mehr Kraft? Was fehlte, war die Radikalität. Und das ist mit unserer Lampe absolut genauso. Mit unserer falschen Einstellung zu Gott. Wir können kommen, wir können dran rummachen, aber es ist kein Spiel. Es fehlt die Radikalität, und wenn die Radikalität fehlt, dann wirst du mit dem Felsen nur spielen. Okay? Irgendeiner wird hier nächste Woche putzen müssen. Ich habe einen biblischen Text dazu. Er steht im Neuen Testament. Und zwar in Lukas im 20. Kapitel. Da spricht Jesus mit den Pharisäern über das Reich Gottes. Es lohnt sich, die ganze Geschichte zu lesen, weil sie klar macht, wie der Herr die Sache mit seinem Reich betrachtet und die Pharisäer anspricht. Aber bemerkenswert, wirklich bemerkenswert, ist der Vers 18. Eigentlich der Vers 17. Er, Jesus, aber sah sie an und sprach, was bedeutet dann das, was geschrieben steht im Psalm, also Psalm 128, Vers 22, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Und auf wen dieser Stein fällt, den wird er zermalmen. Die Hohenpriester und Schriftgelehrten trachteten danach, Hand an ihn zu legen, noch in derselben Stunde, und fürchteten sich vor dem Volk, denn sie hatten verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Das Evangelium, das wir verkündigen, sieht ein bisschen anders aus meistens. Oder unser Denken. Wir denken, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Hier ist dieser Stein. Und derjenige, der dem Herrn Jesus widersteht, derjenige, der nicht zu ihm kommt und sagt, lieber Herr, ich möchte, dass du mir die Sünden vergibst und ich möchte dein Kind sein, du sollst mein Herr sein, der wird von diesem Felsen zermalmt. Das ist so. Der Felsen wird auf ihn niederstürzen und er wird am Ende seines Lebens mit nichts dastehen als völliger Hoffnungslosigkeit und dem Weg in eine Zukunft fern von Gott, im ewigen Vergessen. Aber das Zweite, was wir denken, ist, wer auf diesen Stein fällt, wer hinkommt und sich hingibt, der kluge Mann baut sein Haus auf den Fels, dieser Felsen, auf dem kann man stehen. Der Felsen ist meine Sicherheit und mein Schutz. Ja, das ist so das Evangelium, das wir normalerweise verkündigen. Die eine Möglichkeit ist das Verlorensein und die andere Möglichkeit ist das Draufstehen und Draufruhen. Aber tatsächlich steht hier, es gibt zwei Möglichkeiten. Die zweite Möglichkeit ist, dass man an diesem Felsen zerschellt. Das heißt, wenn du mit deinem alten Leben kommst, wenn du mit deinen eigenen Vorstellungen kommst, wenn du einen Götzen hast in deinem Leben und denkst, na so wichtig kann es Gott doch nicht sein, mit welchen Herzen ich hinkomme, ich bete ihn ja an die ganze Zeit, dann geht das nicht nach dieser Stelle, nach diesem, was Jesus hier sagt. Du kannst nicht mit deinem netten, eigenen, alten Leben auf diesen Felsen umsiedeln. Wenn das Leben ist, dass man dir versprochen hat, als du zum Herrn gekommen bist, dann war das eine Lüge. Du kannst nicht sagen, Hingabe bis hier, und du kannst nicht die Kontrolle behalten. Das nennt die Bibel auf beiden Seiten hinken oder das Alte behalten und neues Leben bekommen wollen, und das geht nicht. Aber du kannst ihm vertrauen. Wenn du derjenige bist, der auf diesen Felsen fallen und zerschellen will, dann kannst du sicher sein, dass Gott etwas wesentlich Besseres hat als dein bisheriges Leben. Die Kontrolle, die du über dein Leben hattest, die kannst du ruhig aufgeben. Denn er ist derjenige, der nicht nur würdig ist und der nicht nur Sinn unseres Lebens ist und der nicht nur Ziel ist dessen, wofür wir geschaffen sind, sondern man kann ihm auch vollkommen vertrauen. An dieser Stelle Werbung, verpassen Sie nicht den zweiten Teil der Predigt, die da heißt, die Lampe bin ich los, das, was ich jetzt habe, gefällt mir aber auch nicht. Nächsten Monat. Okay, also die Aufforderung zu radikaler Hingabe. Ich habe noch eine nette Geschichte gehört, beziehungsweise gelesen, Tierversuche. Tierversuche sind ja überhaupt nicht gut, aber manchmal lustig. Hört erst mal zu, was für ein Tierversuch. Und zwar wurde da Ratten in Käfige gesetzt und dann hat man sie gefüttert. Na, ist doch human, kann man doch von reden. Und zwar bekam die Ratte in einem Käfig, der relativ groß war, auf der einen Seite den Eingang gezeigt, husch rein, und auf der anderen Seite kam Futter, zuverlässig nach 3 Minuten. Es gab jetzt 2 Arten von Ratten. Die eine Art der Ratte, die eine Gruppe, die rannte durch diesen Käfig hin und her, la la la, und war gerade zufälligerweise auf der Seite, wo das Futter kam, als das Futter runterfiel. Hey, Futter, Schappi. Diese Ratten haben das immer wieder gemacht. Die tollten im Käfig rum und fühlten sich wohl. Und irgendwann kam Futter und sie haben gefressen. Die zweite Gruppe, die waren irgendwo auf der halben Strecke oder 3/4 der Strecke, und dann kam Futter. Hin, fressen. Und dann haben sie das nächste Mal genau das Gleiche, was sie beim ersten Mal gemacht haben, versucht wiederzumachen. Das heißt, die Ratte kam rein, dann 3 Schritte nach rechts, 2 Schritte nach links, dann Männchen hinsetzen, dann wieder nach rechts. Ja, das Futter, da kommt es. Es funktioniert. Ja, diese zweite Art der Ratten, die haben versucht, immer wieder das Gleiche zu machen. Immer wieder das Gleiche zu machen. Und ich möchte uns alle ermutigen, aus dieser Art und Weise der Beziehung rauszukommen, die nämlich ähnlich ist wie das, was ich eingangs beschrieben habe. Ja. Vieles von dem, was Christen so den Tag über machen, könnte möglicherweise in diese Richtung gehen, nur mit dem Vorteil, dass Gott uns da rausführen kann. So, also auch mit dieser kleinen Geschichte zum Schluss nochmal die Ermutigung. Wenn du das bisher noch nicht gemacht hast, dann komm raus, sag, ich möchte auf diesem Felsen zerschellen, ich möchte mein Altes abgeben, ich möchte nicht mehr der bleiben, der ich vorher war, und ich möchte diese lebendige Beziehung zum Herrn als allererstes. Und ansonsten möchte ich jeden ermutigen, ich kam mir ein bisschen doof vor, diese Predigt vorzubereiten, weil hier unglaublich viele Leute sind, die schon eine vitale und gute Beziehung zu Gott haben und die das vielleicht nicht anspricht, dachte ich. Aber auf der anderen Seite habe ich beim Vorbereiten gemerkt, ich selbst habe auch Bereiche, in denen ich genauso bin. In denen ich genauso denke, ich könnte Gott manipulieren. Montag früh ist die stille Zeit super. Dienstag versuche ich, die stille Zeit wieder genauso zu machen wie Montag, weil es ja gestern super war. Es gibt viele Bereiche, in denen man versucht, diese Unabhängigkeit von Gott zu fördern. Und deswegen möchte ich auch jeden ermutigen, sich einfach von Gott zeigen zu lassen, wo da noch Bereiche sind, in denen er sich verändern lassen kann. Amen.